974. Läuft. Sacharja 2. Das zweite Nachtgesicht. Nachtgesicht ist in dem Fall hier eine Vision, die Sacharja, der Prophet, kriegt. Und 8 Visionen gibt Gott Sacharja in der Zeit hier, wo er sein Volk wieder aufbaut, wo ein Volk, das ihn nicht kennt, nur von ihm gehört hat, wo er sich bemerkbar macht und Stück für Stück immer mehr ihm die Augen öffnet und ihr Herz für das, wie er sein Volk sieht und den Bund und die Beziehung zwischen Mensch und Gott und was ihm wichtig ist, wofür die Gesetze stehen und die Feste und die Opfer und der Gottesdienst, so ein Gott, der sich einem fremden Volk ganz neu offenbart, denn die kommen gerade aus der ersten Gefangenschaft, ne, von Babylon und bauen den Tempel wieder auf. Und das ist alles eine neue Generation. 70 Jahre waren sie in Gefangenschaft. Hier sind nur eine Handvoll Menschen, die noch den alten Tempel, den alten Bund kannten, den alten Gottesdienst. Und es waren Menschen, die in der Welt groß geworden sind, ohne Gottesdienst und mit Geschichten vielleicht, aber keine Beziehung zu Gott. Ne, und da kenne ich viele Christen, die so christlich aufgewachsen sind, ne, und über diesen Gott viel gehört haben und über den christlichen Glauben und wie man als Christ so lebt und so weiter, ne, die den Schöpfer selber noch nicht persönlich kennengelernt haben, ne, nur nach Hörensagen und nach Glauben vielleicht, ne. Und hier ist ein Gott, der sich jetzt neu offenbart und der sagt, ich baue einen neuen Tempel. Und ich baue Israel wieder auf und ich werde auch die restlichen, die noch in der Welt verstreut sind, wieder sammeln. Das dauert alles so 75 Jahre, bis die Mauern dann stehen. Und er offenbart sich ganz neu und er offenbart sich genau so, wie Christus sich uns offenbart hat. Wie Christus sich dem Menschen offenbart hat. So ein barmherzig und gütig. In Vers 1 haben wir gelesen, mit gütigen Worten und mit tröstlichen Worten rede ich zu euch. Ganz anderer Gott, eine ganz andere Mensch-Gott-Beziehung, als die Pharisäer das gelebt haben und verstanden haben. Für sie war Gott ein harter Gott und ein sehr ernster Gott und das Gesetz und die Ordnung Gottes stand über allem. Nicht zu leben und doch wurde gepredigt, du musst es aber schaffen. Ne? Und dann kommt Christus in die Welt, Gott, der Schöpfer selber, als Mensch zum Anfassen und zum Hören und zum Sehen und die kommen mit dem überhaupt nicht klar mit Jesus. Weil nicht das, was er lehrt und was er sagt, widerspricht dem, was sie leben und lernen und verstehen, sondern die Art, wie er lebt, wie er wandelt hier als Mensch, ist für sie eine absolute Katastrophe. Christus war ein Freak, der sitzt mit Sündern zusammen, der pennt auf der Straße, der ist ein einfacher Typ, den es nicht um äußerliche Autorität geht oder Schicksal oder finanziellen Sachen oder was auch immer, sondern er war einfach nur ein barmherziger, gütiger, stiller, kleiner Mensch, der einfach sich um die Menschen gedreht hat, im Persönlichen. Und das war das, was Gott auch dem Volk hier halt aufmachen will. Dass es ihm gar nicht um dieses Drumherum geht, das wichtig ist, weil wir sind Ordnungswesen. Ne? Ich habe nur ein Beispiel. Aber halt frühmorgens sitzt du am gleichen Platz und trinkst deinen Kaffee dort. Du setzt dich nicht woanders hin. Oder Tee oder Milch, Kakao, was auch immer. Wir sind für Ordnung geschaffen, weil wir Gott ähnlich gemacht sind. Ne? Und der Gottesdienst und Strukturen sind wichtig. Ne? Deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Gemeinden, Formen, Glauben zu leben, unterschiedliche Strukturen und Ordnungen, die fest sind, auch bei uns. Gibt es eine feste Struktur irgendwo, ne? Weil wir Menschen brauchen das. Und deswegen sammeln sich die Menschen, die diese Ordnung und Struktur brauchen, diese Denkweise und Blickwinkel und dieses Herz in der richtigen Gemeinde, wo sie auch hingehören. Ne? Aber nichtsdestotrotz hat Christus uns gelehrt und auch der Schöpfer im alten Bund ist der gleiche. Gott mit uns, Jesus. Mir geht es um das Zwischenmenschliche, die Beziehung. Und das vergessen wir Christen viel zu schnell. Und das ist schade, weil unser Herz dann hart wird wir anfangen zu richten und zu bewerten. Wir uns selber gefangen nehmen in einer Struktur, die uns krank macht auf Dauer. Die uns nicht mehr wachsen und verändern lässt. Die zu dem Punkt kommt, wo man nicht jedem Menschen gleich begegnen kann, akzeptieren kann. Das ist das, was Gott nie gewollt hat. Deswegen ist Jesus gekommen. Ein neuer Bund. Jesus ist nicht gekommen, hat gesagt, ja, ich liebe euch und ich rette euch und der alte Bund bleibt. Nee, Jesus ist gekommen, hat gesagt, der alte Bund ist ein Scheidebrief, wird zunichte gemacht. Diese Ehe war kaputt und kann nicht funktionieren. Ich bin hier und ich bin ein neuer Bund, ein neuer Brief, ein neuer Ehebrief, ein Versprechen, ein Vertrag. Und ich unterschreibe mit meinem Leben. Und du unterschreibst mit deinem Leben. Und jeder von uns, hoffe ich, ist irgendwann zum Kreuz gegangen in seinem Herzen zu Jesus und hat gesagt, Herr, töte mich. Und dann gib mir ein neues Leben, wo ich dich wieder sehe und höre, wo ich dir folgen kann, wo ich dich kennenlerne, wo du sprichst und wo du Dinge tust, ohne dass ich was tun muss. Ich will dich kennenlernen, also offenbar du dich. Von daher verliere dieses Herz nicht und dieses Denken, denn das ist das Einzige, was wirklich zählt, in meinen Augen. Wenn du ein Mann und eine Frau Gottes sein willst, die den Schöpfer gefällt, dass du nie vergisst, worum es wirklich geht. Du bist kein Arbeitssklave oder irgendein Ausstellungsstück, so ein Bild Gottes bist du auch nicht, du bist eine Seele, die Gott so liebt und dir wertvoll für ihn ist, dass er alles gibt, was er kann. Und so kommt Gott hier und er gibt ein zweites Nachtgesicht. Und denkt dran, das hier sind diese Gesichter, sind diese gütigen und tröstenden Worte. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe vier Hörner. Die kennen wir auch aus Daniel. Das sind Daniel prophezeit, diese vier Hörner sind Mächte, Reiche, ne, Weltreiche, das Babylonische Reich. Dann ist hier in der Zeit gerade der Umbruch zum Persischen Reich, wo die Perser kommen Weltmacht werden und Babylon stürzen. Dann das Griechische Reich durch Alexander den Großen und dann das Römische Reich, das jetzt immer noch besteht. Ne, und der Antichrist wird dieses wiederhergestellte Römische Reich halt bauen. Und dann kommt das letzte Reich und das ist das Reich des Christusbaus. Das ewige Reich, das von Ewigkeit zu Ewigkeit fest bleibt, wo er herrscht, wo Frieden ist und Ruhe. Und siehe vier Hörner. Und ich fragte den Engel, der mit mir redete, na, was bedeuten diese? Und er sprach zu mir, das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen und ich fragte, was sollen diese tun? Er sprach, jene sind die Hörner, welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben durfte. Diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Also das zweite Nachtgesicht sagt Gott zu seinem Volk tröstend und gütig, ich werde die Völker richten, die gegen mein Volk sind. Und diese Schmiede sind, diese Hörner steht hier, und das hast du gesehen halt, da war das Babylonische Reich mit Nebukadnezar, ne? So eine Zeit Daniel und so weiter, mit dem Feuerofen, voll interessant, und dann kam das Medo-Persische Reich und stürzte dieses Horn. Und danach kam das Griechische Reich und stürzte dieses Horn. Diese Macht. Und dann kam das Römische Reich und stürzte dieses Horn. Ne? Und Christus wird kommen und dieses Horn zunichte machen. Und was Gott hier gibt, finde ich halt schön, ne? Weil wenn du hier guckst, so Gott wirkt halt über die Lebenszeit von Sacharja oder dem Volk, das gerade ist, hinweg. Ne? Und das ist was Ewigkeit ein Geheimnis war, was uns offenbart wurde, in der Offenbarung zum Beispiel. Unsere Kraft kriegen wir von Gott, kriegen wir aus unserem Glauben. Das Ding ist halt nur, dass wir oft Unglauben haben. Wir kriegen Sieg über unser Fleisch und über unsere Gewohnheiten, die vielleicht schlecht sind oder Auswirkungen haben, negativ auf andere. Aber das Problem ist, dass wir schwach sind und immer wieder ins Fleisch geraten. Wir stürzen immer wieder und fallen auf die Fresse, haben überall Schürfwunden, aber in Jesus können wir gleich aufstehen, Dreck abputzen, aufhören zu heulen und weitergehen. Mit Blick auf oben. Und wenn du jemand bist, so der das noch nicht gehört hat oder der da noch nicht drin gewachsen ist oder der es vergessen hat und es nicht mehr im Blick hat, hier unten diese Glaube und diese Kraft vom Heiligen Geist und all das, das bringt dich nicht durch. So, weil dieses Selbststerben, dieses Kreuz tragen, das jeder von uns verpflichtet ist, tut weh. So, das ist nichts Angenehmes. Und auf Fresse fallen ist auch nicht schön. Sich wieder aufrappeln und mit Wunden weiterlaufen ist auch nicht schön. So, wir sollen so rennen, dass wir die Ersten sind. Auch wenn wir wissen, Christus ist der Erste. Aber wir sollen so rennen, als ob wir die Ersten sein sollen. Das heißt, du musst alles geben. Und jeder, der läuft, der kennt das, so wie in meinem Hausbau jetzt mit den vier Fenstern einbauen. Da kamen immer wieder Momente, wo ich hatte keine Kraft mehr, keine Lust mehr, ich konnte den Staub nicht mehr riechen. So, und ich hatte überall Schmerzen, beim Verputzen konnte ich meine Hand nicht mehr und meinen Arm nicht mehr heben. Und ich war so oft am Verzweifeln und dachte, scheiß drauf, so, und ich mach da jetzt einen Schrank rein, so, oder so, kack auf die Fenster, so, und dann mach ich mir einen Garten draußen, irgend so ein Gewächshaus oder so, ich will das nicht mehr, ich kann's nicht mehr, aber dann ist halt dieser Kampf in uns, wo wir sagen, eine Entscheidung treffen, gerade dann, wenn wir so am Ende sind, dass da überhaupt keine Kraft mehr ist, wo du sagst, scheiß drauf, sorry für alle, die damit Probleme haben, aber naja, so denke ich halt, so scheiß drauf, ein Fenster noch, und du stehst auf und es geht. Es ist wie mit diesem Dauerlauf, wo jeder von uns an einen Punkt kommt, wo einfach der Körper sagt, so, das war's. Und auf einmal kommen diese Schmerzen. Ja. Und dir wird übel und du merkst deine Lunge so, und du denkst so, jetzt kippe ich um. Und dann ist aber der Punkt so, was halt den starken Christen von den schwachen Christen unterscheidet. Der starke Christ entscheidet sich, ich gehe noch einen Schritt mache ich noch. Und bei dieser Entscheidung ist irgendein Hebel, der umgelegt wird und die Schmerzen gehen. Und du läufst viel weicher als vorher. So sollen wir laufen. Jemand, der so läuft, dass er der Erste ist, der trainiert. Der stellt sein Leben um, dass es gesund ist und sein Körper Kraft hat und Energie und Ausdauer. Ausdauer hat man nicht, Ausdauer kriegt man, indem man trainiert. Und so sollen wir leben. So sollen wir Christus folgen. Aber da ist nicht die Kraft und die Lösung aller unserer Probleme oder die Freude im Glauben oder so. Das ist einfach unser Weg. Aber der Blick nach oben, der gibt Kraft. Wir gehen gerade durch die Offenbarung mittwochs und wenn du die Offenbarung kennenlernen möchtest, wir gehen da detailliert Vers für Vers durch. Da sitzen ein paar Leute, die das für sich selber viel Zeit schon reingesteckt haben und das studiert haben. Dadurch gibt es natürlich auch verschiedene Auslegungen oder Betrachtungsweisen und das ist was Wundervolles, weil man dann diskutieren muss, zumindest hören muss und sich Gedanken machen muss. Ne? Und so kommt viel mehr zusammen. Ne? Von daher, Jesus hat gesagt, sei wachsam und penne nicht. Und wir sind alles Penner. Ne? Wir liegen auf unserem Pritschen, so, und machen unser Programm an, so, und lassen es uns gut gehen. Ne? Aber Jesus sagt, wache, sei wachsam. Ne? Und wenn du die Offenbarung kennst oder Daniel oder was auch immer, ne, da gibt es Zeichen. Auch in Matthäus 21, glaube ich, oder so, ist Endzeitrede von Jesus. Gott hat doch uns gesagt, wie den Propheten hier und dem Volkssohn, was passiert. Und dass er da souverän ist. Und das meiste, ein Drittel der ganzen Bibel ist Prophezeiung, Zukunftsmusik. Das hat keinen, in Anführungsstrichen, heiliges Buch. Außer die Bibel. Ein Drittel. Das ist eine Menge. Und fast alles ist schon erfüllt. Und zwar exakt. Und wie spannend ist die Zeit jetzt? So ein, und ich mache heute nicht so viel, wie ich wollte, so ein, aber beim nächsten Gesicht geht es um Jesus und sein Reich, das kommt. Ja. So ein Christus hat gesagt, und es ist auch das Letzte, was in der Bibel steht, ich komme bald. Amen. So ist es. Und so wird es passieren. Das ist wie eine Unterschrift. Amen. Ich komme bald. Ja. Und ich habe heute Hebräer gelesen und fand das echt schön. In Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen, als lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, ja, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, ja, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, ja, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts, des Zorneseifers, des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein und ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also erinnert euch an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils Selbstschmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und ein bleibendes Gut im Himmel besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren, das tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll, und wird nicht mehr auf sich warten lassen. Der Gerechte aber, der wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, wird seine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber, wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Rettung der Seele. Ja. Das war in Paulus seinen Zeiten oder wer auch immer Hebräisch Brief geschrieben hat. Eine ganz kleine Weile. Eine ganz kleine Weile. Das Ding ist aber, wir haben so viele Prophetien, was passieren muss, bevor Jesus kommt. Bevor das Gericht kommt und die letzten 7 Jahre, wo der Mensch sich nochmal entscheiden kann. Die verkürzte Gnadenzeit. Und in all diesen letzten 2000 Jahren konnte man das nicht so sehen. Nur immer schattenweise. Bröckchenhaft. Aber was so spannend, ich habe vor 6 oder 7 Jahren habe ich Offenbarung gelehrt, das erste Mal. Ne? Und damals hatte ich schon gesagt, so, es wird jetzt immer schlimmer. Und es ist krass, wenn 7 Jahre später nur guckst du dir die Welt an und das Wetter und die Krankheiten und all das. Und du denkst so, diese Wehen kommen wirklich immer schneller und werden immer heftiger. Ne? Die Wehen, was Jesus gesagt hat. So ein Kriege weltweit. Menschen, die immer wütender und immer zorniger werden, die Autorität nicht mehr akzeptieren können und selber autoritär sind. So ein, das moralische Denken, das so kippt. Alles, was gut war, ist böse und was böse war, ist gut. Ne? So, und all diese falsche Toleranz, all diese Verwüstung, all dieses Klima, die Veränderung und die Verwüstung, die das bringt. So, und all diese Angst, der Schrecken, der gerade herrscht. Überall. Ich kenne keinen einzigen Kontinent oder kein einziges Land, wo gerade noch diese Ruhe ist, die ich noch kenne. Ne? Hier war es so ruhig, die ersten 18 Jahre meines Lebens, bis dann die Tower, diese zwei Türme fielen, bis dahin, was hast denn du von Terror groß gehört oder sonst irgendwas? Es war einfach ordentlich und ruhig. Und Winter war Winter, Sommer war Sommer, Herbst war Herbst, Frühling, Frühling. Liebe war Liebe und naja, was auch immer, so, vergiss es. Es war so alles einfach beständig. Ne? Die großen Weltmächte waren die großen Weltmächte und es blieb alles im Gleichgewicht. Ne? Und dann irgendwann fing die erste Weh an. Ey, wir leben in einer super spannenden Zeit. Und Jesus hat das alles vorhergesagt. 2000 Jahre vorher. Und ich kann dir nur eins empfehlen und das vom ganzen Herzen. Bedenke die letzten Worte der Bibel. Ich komme bald. Und bedenke und vergiss das nie. Dieser Lauf, den wir haben, der ist wichtig. Und ich will da drin treuer werden und wachsen. Ich will mein Christus ähnlicher werden, Sieg sehen. Ich will mein Leben nicht verschwenden für meinen Segen, sondern für den Segen anderer, Licht sein. Ich will das Leben gerettet werden durch mein Wirken und Dasein als Mensch. Oder dass meine Brüder und Schwestern erbaut werden und gestärkt, so dass sie durchhalten und mitrennen. Das will ich alles, aber wir dürfen nicht vergessen, das, was uns stärkt, ist der Blick nach oben. Auf das Zukünftige, auf das, was beständig ist. Das, was nicht vergänglich ist. Die Ewigkeit und Gott. Und Gott hat alles vorhergesagt, über die Generationen hindurch, bis zum Ende. Und das gibt dir Kraft. Von daher, für mich ist gerade wieder eine total erfrischende und erbauende Zeit, und damit schließe ich dann, durch die Offenbarung zu gehen. Weißt du, mein Blick nach oben richtet auf das, was Gott versprochen hat, was noch nicht passiert ist. Und wo du zugucken kannst, wie es passiert. Weißt du, weil du wachst auf. Weil wenn ich meinen Blick nicht darauf habe, Jesus kommt, dann ist mein Blick so weltlich und menschlich, weil vom Gefühl her geht's halt immer so weiter, ohne sich zu verändern. Meine Eltern sind noch nicht gerettet, mein Bruder noch nicht, na, vielleicht nächstes Weihnachten. Oder beim nächsten Treffen. Die Leute, die ich hier kenne, für die bete ich, wenn ich daran erinnert werde, oder tausche mich ein, wenn sie da sind, aber wenn ich gucke, und Jesus erwarte mit ganzem Herzen, und ich da wach bin und mir das ernst ist, dann sehe ich die Not, auch die zeitliche Not, dass Gott gesagt hat, hey, es gibt eine Begrenzung. Und dann bete ich für meine Ehe viel intensiver. Dann bin ich viel bewusster mit meinen Kindern, um ihnen Zeugnis zu sein, damit sie gerettet werden. Dann bin ich auch aktiver in der Gemeinde, und zwar geistlich. Kämpfe für euch. Dann strecke ich mich aus nach den Menschen, die noch nicht errettet sind, die mir so auf dem Herzen liegen, die ich so liebe. Ne? Weil ich weiß, hey, morgen kann Jesus kommen und dann war's das. Dann ist meine Zeit vorbei, weil ich bin dann nicht mehr da. Keiner ist mehr da, wo der Heilige Geist innewohnt. Dann rede ich mit den Menschen und selbst die, die mein Wort hassen oder Jesus hassen und das nicht verstehen, wie meine Brüder zum Beispiel oder meine Eltern, aber die wissen ganz genau, hey, wenn ihr irgendwann hört, alle Christen sind einfach weg, dann weißt du, du hast noch 7 Jahre, wenn du Glück hast und zu den 2/3 Menschen gehörst, die das überleben am Anfang. Weil dann beginnen die letzten 7 Jahre, wo der Mensch sich noch entscheiden darf. Und das ist für die eine Geschichte und Irrsinn, ist klar. Aber wenn Gottes Gnade mitspielt, dann sind sie da und wissen, was ich gesagt habe. Und wissen, ui, ich habe 7 Jahre, der hatte recht, der Typ. War doch kein Träumer, ich war der Träumer. Und die Menschen werden sich erinnern an diese Predigt. Und die Menschen werden bewusst sein. Und diese letzten 7 Jahre, die so schrecklich sind, und so voller Leid und so voller Chaos und voller Tod und Schmerzen und Sorgen und Ängste und Not. Aber diese 7 Jahre werden, und das ist mir aufgefallen, als ich da durchgegangen bin, da werden sich mehr Menschen bekehren als jemand zuvor. Es wird eine Massenerweckung sein weltweit. Und die werden natürlich dann verfolgt und getötet und klar, so, ne, aber hey, die Leute wissen auch wofür. Und du darfst es nicht vergessen. Denk an deine erste Freude, an deine erste Liebe. So an dem Moment, wo du bei dir Klick gemacht hast, an die erste Zeit mit Jesus. Da war einfach nur automatisch Lobpreis und Freude im Glauben und Liebe für Gott da und sein Wort und die Wahrheit, für deinen Nächsten, für die Gemeinschaft. Hey, das wird dort 7 Jahre lang weltweit sein. Dort wird nicht nur Weinen und Zähneknirschen sein in der Zeit, sondern Lobpreis und Freude und Gebete und Menschen, die einfach nur wissen, ich bin gerettet und dafür sterbe ich so, ich bin bald beim Gott. Ich bin bald zu Hause, ich habe ein Zuhause. Gott ist mit mir und nicht gegen mich. Mein Jesus, Sohn. Ne, von daher, bleib wach. Weil das Schlimmste und das ist die größte Waffe in meinen Augen, die Satan hat, oder eine der größten Sachen ist das, dass wir schlafen. Unsere Augen müde werden, Sohn, und wir vergessen, wie ernst es eigentlich ist, wo unsere Kraft eigentlich wirklich herkommt. Und ich kenne viele Christen, auch mich, teilweise immer mal, so die pennen. Ja, als ob jeder Tag der gleiche ist und es niemals endet. Die verliebt auf ihrer Couch oder auf ihrem Bett sitzen und sagen, mir geht's gut, ich bin gesegnet. Ja, und die, wenn es Klingeln und Not da ist, sich bemühen müssen, aus diesem Bett rauszukommen, um jemandem zu helfen. Hey, wir müssen kämpfen. Und so wie wir das in dem Prierbrief gelesen haben, wo der Schreiber halt zur Gemeinde sagt, hey, ihr aber umso mehr strebt die Gemeinschaft die Einigkeit an, eure Geschwister zu ermahnen. Und wenn ich musste dann heute über dieses Ermahnen nachdenken, weil das ist ja auch Auslegungssache, ne, was das bedeutet, auch für mich in meinem Blick, die meiste Zeit ist das nicht für mich dieses Dada, hast du aber schlecht gemacht oder mach das mal besser oder anders, ne? Dieses Meckern, sondern für mich ist meistens die Ermahnung, dass ich einen Bruder oder eine Schwester höre, diese beten oder reden, ne? Oder wenn ich eine Predigt höre, so wie jetzt, so die Momente, wo ich die Wahrheit höre oder Gottes Denken oder was auch immer und ich bin angesprochen und denke, ja. Da muss ich mal wieder hin. Ne? Das ist eine Ermahnung, aber die erbaut so, weil es dich zu Christus zieht. Und das ist die Ermahnung, die wir machen sollen. Und Leute, ich kann es immer nur wieder sagen, ich weiß, erzwingen kann das keiner. Und manche sind dafür begabter als andere. Wir müssen uns da auch nicht im Kopf schlagen oder schlechtes Gewissen haben, aber ich kann nur jedem empfehlen, ein gesundes und aktives Glied in der Gemeinde zu sein, wo du bist. Und lass dir nicht einreden, dass du zu gering bist oder zu wenig. Du selber hast eine Gabe von Gott bekommen und du bist schuldig, sagt die Bibel, deinem Nächsten damit zu erbauen. Hey, und wenn es nur dein Gebet ist, mach's laut. Für mich sind die frustrierendsten Gottesdienste die, wo ich nur mich höre. Ja. Die Gemeinde muss den Gottesdienst gestalten, dann ist sie gesund und aktiv und du hörst Christus aus so vielen Perspektiven. So viele verschiedene Evangelien. Und dann werde auch ich satt und gesund. Ja, weil es bringt mir nichts, wenn ich nur meinen Blick und meinen Jesus vor Augen habe. Dafür ist Jesus viel zu groß und zu vielfältig. Wir müssen lernen, Jesus zu teilen. Und das machst du nicht durch kluge Worte, oder durch krasse Dienste, sondern Jesus teilen tun wir in dem Moment, wo wir einfach laut machen, dass wir eine Beziehung haben mit ihm und er redet. Oder dass wir als wiedergeborener, schwacher Mensch, laut machen, dass wir gerade in Not sind und Gebet brauchen. Und selbst das erbaut mich doch so, wenn ich weiß, dass einer von euch gerade Unglauben hat oder Kleinglauben oder schwach ist, weil dann bringt es mich dafür hin, ein Zeugnis zu geben, hey, ich war auch genauso schwach oder konnte in den Bereichen auch nicht glauben, hey Gott, mach das. Und so sind beide gestärkt, weil ich mich wieder erinnere in meiner Situation, ja, Gott ist da und er hat geredet. Wie wunderschön ist es, wenn du dein Glauben mit Nichtchristen teilst und das Evangelium erzählst. Also mir geht's zumindest so, ich scheiß mir jedes Mal ein, fast, wenn ich dorthin gehe, ne, und ich weiß ganz genau, oh, ich muss der Person von dir erzählen, ne, das will ich nicht. Weil das bin auch nicht ich. Selbst mit der Gabe damals als Evangelist hatte ich jedes Mal Bammel, so wie jetzt mit meiner Gabe als Hirte und Lehrer. muss ich trotzdem jedes Mal aufs Klo, weil ich so nervös bin, das eigentlich nicht will. Ich will nicht hier sitzen und singen und mich nackig machen vor euch. Ich will hier nicht sitzen und beten, weil da hört er wirklich, wo meine Seele ist und meine Beziehung mit Gott. Ich will auch nicht hier sitzen und von meiner kleinen Weisheit verkünden, weil ich weiß, ich kann Gottes Wort nicht verstehen und nie vollkommen predigen. Ich will mich nicht nackig machen. Aber doch weiß ich, dass es so viel Segen für viele ist und war, dass ich es tue. Genauso seid ihr ein Segen für mich. Das sind wirklich für mich das Kraftvollste und das Schönste, wie ich Gott kennengelernt habe, das waren die Gebete meiner Brüder und Schwestern zuzuhören. Da lerne ich meinen Jesus kennen. Da höre ich, dass er aktiv ist. Da sehe ich einen lebendigen Gott, der wirklich wirkt und tut und redet zu jedem einzelnen Glied. Dass er nicht nur Glaube und Wort ist und eine Tradition, die wir ausüben, sondern dass er aktiv ist und da ist. Ja, und wenn du diesen Schatz für dich behältst, dann bist du die Lampe, die sich unter einem Totengefäß versteckt. Da ist Licht, da ist eine Beziehung mit Gott, aber die nützt niemanden außer dir selbst. Und das ist nicht der Wille Gottes. Also, lasst uns dafür beten, dass wir mutig sind und stark wach sind und heranreifen zur Ausdauer. Für unsere Nächsten, nicht für uns. Ein standhaftes Ausharren für die Gemeinschaft, für meinen Nächsten, für die Verlorenen. Das ist alles, was Gott will. Lasst uns dabei nicht vergessen, dass unsere Gott Beziehung haben möchte mit uns. Herr, ich danke dir für deine Herrlichkeit und Gnade und ja, dass du tröstende Worte auch für uns hast. Ja, dass du gute Worte für uns hast, die für uns sind und uns helfen, durchzuhalten. Aber dass du noch viel mehr hast. Du hast deine trösten und guten Worte sind doch, dass du dich um alles kümmern wirst, egal welches Zeitalter. Ja, dass du kommen wirst und dass es für uns ein gutes Ende hat. Dass das ein Versprechen, ein Vertrag ist, den du gemacht hast und den wirst du nicht brechen können. Den willst du auch nicht brechen. Ja, ich sehe oft einfach nur auf meine Menschlichkeit und meine Schwachheit und auf die Menschlichkeit und Schwachheit der Menschen um mich und werde dann so müde und traurig und kraftlos. Aber ich danke, dass du unseren Blick immer wieder hebst auf den Moment, wo wir gucken sollen. Das, was beständig ist und unveränderlich und von Ewigkeit zu Ewigkeit gleich. Ja, das hier alles wird vergehen. Und ich freue mich auf mein Zuhause. Ja, bis dahin, lehre uns das Gebet. Lehre uns die Gemeinschaft. Dass du auch hier lauter und klarer wirst und sichtbar. Durch jedes einzelne deiner Glieder. Ja, keiner von uns ist mehr oder weniger. Dafür danke ich dir. Amen.